Der Fokus liegt aber darauf, sich auf eine Art und Weise zu ernähren, die einen gesünder und glücklicher macht. Das heißt, es ist ein rein positiver Fokus. Versus, wenn wir den Fokus darauf legen, wir sind dick und wir dürfen das, das und das niemals wieder essen, aber das ist eigentlich so lecker, dann haben wir natürlich eher diesen Heißhunger und wollen das unbedingt.
Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
Das Wohlfühlgewicht ist ein subjektiver Begriff und bezieht sich auf das Körpergewicht, bei dem man sich am wohlsten fühlt und idealerweise auch am gesündesten fühlt. Es ist also ein Gewicht, das individuell verschieden sein kann und nicht notwendigerweise mit dem Ideal- oder dem Normgewicht übereinstimmt. Aber es ist ein Fakt, dass 90% aller Diäten scheitern. Zahlreiche Studien belegen, dass wir nach Diäten sogar an Gewicht zunehmen, der sogenannte Jojo-Effekt. Wie wir es trotzdem schaffen, unser Wohlfühlgewicht zu erreichen, sagt mir unser heutiger Gast. Die Ärztin und Ernährungsmedizinerin Dr. Mareike Awe möchte genau das den Menschen ermöglichen. Raus aus der ewigen Diätenspirale und das Wohlfühlgewicht erreichen. Gemeinsam mit ihrem Partner Dr. Marc Reinbach, der ebenfalls promovierter Arzt ist, haben sie ein Konzept entwickelt, das auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert. Intuitives Essen wird hier als wichtiger Erfolgsfaktor beim Abnehmen hervorgehoben. Und deswegen sage ich herzlich willkommen Dr. Mareike Awe.
Ja, vielen Dank für diese tolle Anmoderation. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Liebe Mareike, für alle, die dich noch nicht aus deinem Podcast kennen, wissen vielleicht dann noch nicht ganz so viel, aber du hast in einem deiner Folgen mal erzählt, dass du ursprünglich Leistungsschwimmerin warst und als du nicht mehr so aktiv warst, stetig zugenommen hast. Und Diäten haben dir dann scheinbar nicht geholfen. Zumindest hast du ja einen Anlass gehabt, dein eigenes Programm zu entwickeln.
Ja, also ich habe tatsächlich früher Leistungssport gemacht, habe sehr viel als Kind an Sport gemacht, war 8-mal die Woche irgendwie trainieren, 2 Stunden am Tag und habe extrem viel Kalorien entsprechend verbrannt und musste eigentlich den ganzen Tag essen, um das überhaupt wieder reinzukriegen. Als junge Frau in der Wachstumsphase extrem hoher Kalorienverbrauch und dann habe ich aufgehört mit dem Leistungssport und nur noch weniger Sport gemacht, aber so weiter gegessen wie vorher und das hat eben dazu geführt, dass ich zugenommen habe und ich dachte damals, okay, wenn man abnehmen will, dann sollte man einfach weniger essen, gesünder essen, weniger Kalorien zu sich nehmen, wie man das halt so denkt und auch kennt vom klassischen Diätansatz, ist ja auch im Grunde nicht falsch. Nur die Frage ist, wie man das alles macht. Und ich habe damals einfach zwanghaft versucht, möglichst wenig zu essen, habe diverse Diäten im Laufe der Jahre auch ausprobiert, diverse Ansätze ausprobiert und früher oder später kam immer wieder der Moment, wo ich irgendwann schwach geworden bin, wo der Heißhunger kam, wo ich viel zu viel gegessen habe, rückfällig geworden bin und ich weiß noch, wie ich damals, wir hatten zu Hause so einen Süßigkeiten-Schrank, wo die ganzen verbotenen Süßigkeiten drin waren, gesammelt von Ostern und Weihnachten und die man sich vielleicht auch mal so kauft. Und ich weiß noch, wie ich davor saß und wirklich so einen Schokoriegel nach dem anderen in mich reingestopft habe. Und ich dachte, ich bin die größte Versagerin der Welt, weil ich einfach nicht diszipliniert genug bin, eine Diät durchzuhalten. Und glücklicherweise habe ich dann im Studium gelernt, dass Diäten überhaupt nicht funktionieren können, dass es gar nicht meine Schuld ist, sondern dass über 90% aller Diäthaltenden scheitern und sogar über 83% mehr wiegen als vor der Diät. Das heißt, Diäten machen uns dick und sorgen dafür, dass unser körpereigenes Fetteinspeichersystem aktiviert wird. Das heißt, es war kein Wunder, dass ich zugenommen hatte. Es war kein Wunder, dass ich immer wieder schwach geworden bin, weil ich eben gegen meinen Körper gearbeitet habe. Das heißt, ich habe gar nicht darauf geachtet, was das Richtige für meinen individuellen Körper ist, sondern ich habe mich einfach an irgendwelche Diätregeln gehalten, habe mich an Idealen orientiert, die überhaupt gar nicht zu meinem Körpertyp gepasst haben. Und war dadurch in einem ständigen Zwang und Druck. Und ja, so geht es eben ganz, ganz vielen Frauen, die Diäten halten. Und glücklicherweise bin ich dann zu Beginn des Studiums auch auf das Thema intuitives Essen gestoßen. Zuerst in Foren, dann habe ich dazu Studien gelesen, Bücher gelesen und habe das erstmal so für mich ausprobiert, intuitiv zu essen, beim Essen wieder auf den Körper zu hören. Fand das aber gar nicht so einfach, weil wir konditioniert sind, also ich war auf jeden Fall konditioniert, die ganze Tafel Schokolade zu essen oder besondere Lebensmittel besonders gut zu finden, sodass es mir schwer gefallen ist, wirklich zu spüren, was mein Körper braucht. Und ja, da kommt eben der Ansatz mit dem mentalen Training dazu. Mentales Training macht letztendlich heutzutage jeder Leistungssportler, dass man sich intensiv das gewünschte Resultat vorstellt, die gewünschten Ergebnisse vorstellt, gedanklich die neuen Gewohnheiten schon mal durchgeht. und dadurch eben mit Hilfe von Neuroplastizität neue Gedankenstrukturen im Gehirn erschafft, gepaart natürlich mit den entsprechenden Gefühlen, die dazu führen, dass wir mit Freude und Leichtigkeit neue Gewohnheiten entwickeln. Und ich habe mir damals selber, das habe ich im Neuroanatomiekurs das erste Mal davon gehört, und ich habe dann mich intensiv damit beschäftigt, viele Ausbildungen auch gemacht in dem Bereich. Also gibt es ja eine ganze Bandbreite von Tools, die man nutzen kann. Und mir damals eigene Audios gesprochen und das erste Mal es geschafft, nach einem Stück Schokolade aufzuhören. Oder nur einen Löffel von der Nuss-Nougat-Creme zu essen.
Darf ich kurz fragen, du hast dir eigene Audios aufgenommen. Das ist ja spannend, aber das ist wahrscheinlich Teil des Programmes. Ich möchte nur einmal ganz kurz hier an dieser Stelle spoilern, zumindest ist das, was ich recherchiert habe. Du hattest tatsächlich 10 Kilo abgenommen. Also das stimmt die Zahl? 10 Kilo?
Ja, 10 Kilo, ja. Das ist jetzt im Vergleich zu meinen Teilnehmern nicht so viel, aber es ist für mich war es schon viel, weil ich mich unwohl gefühlt habe.
Naja, aber ja. Ich finde 10 Kilo sind schon, also ich meine, das sind 10 Tüten Milch oder keine Ahnung, wie viel Stücken Butter. Also ich meine, das ist ja schon einfach wirklich auch eine Menge, muss man auch wirklich mal so sagen. Und der Punkt, den du jetzt gerade so ansprichst, also by the way, diese Süßigkeiten-Schublade oder was du gesagt hast, bei uns war es ein Glas zu Hause. Und das Thema war immer, wenn man das Glas geöffnet hat, es war fast unmöglich, das Glas lautlos zu öffnen. Das heißt also, immer wenn man dann irgendwie dieses Glas geöffnet hat, hat mein Vater dann, wenn er da war, irgendwo aus dem Hintergrund gerufen, na, na, na. Also wirklich so nach dem Motto, man wurde schon wieder erwischt dabei. Was gar nicht so schlecht ist, vielleicht sozusagen als so eine kleine Kontrolle, damit es irgendwie noch verbotener wird. Aber da wirst du wahrscheinlich auch deine intuitive Meinung zu haben. So, und dann kam der Schlüssel sozusagen im Rahmen des Medizinstudiums, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Also das heißt, du hast dieses Thema intuitives Essen im weitesten Sinne Medizinstudium kennengelernt oder hast du aus einer, sag ich mal, sowas Vorlesung zum Thema Intuition das abgeleitet?
Ich habe tatsächlich da das nicht direkt im Studium kennengelernt, aber dieses wissenschaftliche Recherchieren, Studien verstehen und analysieren, das habe ich im Studium gelernt. Man lernt im Studium selber nur, wie funktioniert Hunger, wie funktioniert Sättigung, wie funktioniert Verdauung, wie funktionieren diese ganzen körpereigenen Regulationsmechanismen. Und mit diesem Hintergrundwissen erschien es mir unglaublich sinnvoll, nicht nur beim Atmen darauf zu hören, wie viel Luft wir brauchen, sondern auch beim Essen darauf zu hören, was der Körper sagt, wie viel Essen wir brauchen und welches Essen und welche Mengen. Und das macht meiner Meinung nach extrem viel Sinn, wenn man sich kleine Kinder anschaut, die essen, wenn sie hungrig sind, die hören auch, wenn sie satt sind. Und es gibt eben viele Untersuchungen, die eben zeigen, dass Menschen, die sich intuitiv ernähren, das heißt, die nach ihrem Hungergefühl essen, dass diese Menschen weniger wiegen, glücklicher sind, zufriedener sind und weniger zu Essstörungen neigen.
Ja, ich kenne das sehr gut. Bei mir ist das große Thema, was ja viele haben in ihrer Erziehung, ich bin halt immer dazu erzogen worden, den Teller leer zu essen. So. Und ich habe da bis heute fast körperlichen Schmerz dabei, den Teller nicht leer zu essen. Also bei mir ist, es geht dann wirklich so weit, dass ich dann sage, nein, du lässt das jetzt den Rest auf dem Teller liegen, gehe dann zum Mülleimer und dann bevor ich es dann in den Mülleimer reinkippe, nehme ich dann doch noch das letzte Stück und esse es. Also es ist wirklich eine so harte Konditionierung bei mir wirklich so drin, die ich einfach auch noch nicht bisher so gut geschafft habe, wieder zu löschen, sage ich mal so. Also ich habe zum Glück jetzt irgendwie keine so großen Gewichtsprobleme, aber das liegt wahrscheinlich bei mir auch eher tendenziell an der gesamtgesunden Ernährung plus wahrscheinlich der Menge an Sport. Aber nichtsdestotrotz, also da gibt es ja genügend Menschen, die damit auch ein Problem haben.
Nicht nur
also
das.
Mit Konditionierung letztendlich.
Konditionierungen in jedem Ausmaß. Also wir sind ja Produkt von unseren konditionierten Gewohnheiten. Mehr als 90% von allen Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, treffen wir unbewusst. Und dazu kommt, dass wir die Welt ja immer nur durch unsere unbewussten Filter wahrnehmen. Das heißt, wenn wir denken, wir sind dick und wir sind süßigkeitensüchtig, dann werden wir alle unsere Filter, wir sind quasi darauf eingestellt, dass genau das zu unserer Realität wird. Sodass wir letztendlich uns selber dahin bringen, Übergewicht zu haben durch diese ganzen Konditionierungen und unbewussten Dinge. Und ich finde das total interessant, wenn man sich schon anschaut, wie kleine Kinder konditioniert werden, allein durch die Werbung, wie sehr Süßigkeiten emotionalisiert werden, dann aber auch durch die Erziehung. Ich meine, jeder kennt die knackig kühle Schokolade aus der Werbung oder auch durch die Erziehung, dass man belohnt wird eben mit dem Essen. Oder dass die Süßigkeiten so verboten sind, dass man dann vielleicht irgendwie im Rahmen der Pubertät ausbricht und umso mehr davon essen möchte, weil das, was dann extrem verboten ist, hat ja häufig einen besonderen Anreiz auf viele Menschen. Und da ist es eben Dazu kommt die Diätindustrie, die uns immer wieder sagt, was gesund ist, was nicht gesund ist, was man essen darf, was man nicht essen darf und was dick macht und was schlecht ist. Und da ist es gar nicht so einfach, wieder auf den eigenen Körper zu hören, weswegen das mentale Training so unglaublich wichtig ist.
Da kommen wir jetzt direkt zu. Ich muss nur kurz einmal dazu einhaken. Ich finde das ganz interessant. Bei unserer Tochter haben wir eigentlich fast gar nichts verboten. Das heißt, die hat da ihre Süßigkeiten bei sich auch teilweise im Zimmer gehabt. Die konnte auch so viel Computer spielen, wie sie wollte, so viel Fernsehen gucken, wie sie wollte. Und dadurch hat sie das alles nie im Übermaß gemacht. Das hat sich alles wirklich komplett, weil es war ja dann nicht so begehrlich, so nach dem Motto, noch bitte ein bisschen länger Fernsehen gucken oder noch ein bisschen länger Computer spielen. Hat sich das alles komplett selbst reguliert. Die ist bis heute auch noch immer sehr schlank und hat nicht dieses Binge-Watching, dieses in jeglicher Hinsicht Bingen, ist ja komplett fern. Da haben wir vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt, dass sie quasi sich so selbst reguliert hat. Aber tatsächlich, was du sagst, also wir haben dadurch, dass wir nicht regulativ eingegriffen haben, fand ich es immer ganz interessant, dass sie sich selbst reguliert hat. Also das genau, was du sagst. Also wenn man satt ist, ist man satt. Lass uns doch mal auf euer Programm kommen. Ihr habt das ja dann schon während des Studiums gegründet. Darf ich noch mal fragen? Ich habe zwar jetzt gerade bei Michael Trautmann im Podcast ein bisschen was dazu gehört, aber nichtsdestotrotz warst du dann einfach dein eigenes Aushängeschild und dann haben dich so viele Leute darauf angesprochen oder wie ist dieses Programm tatsächlich entstanden?
Also für mich, ich bin ja Ärztin und für mich war es schon immer wichtig, Menschen dabei zu helfen, gesünder zu werden. Und ich war ziemlich frustriert im Studium davon, dass man als Arzt eigentlich immer nur 2 Minuten Zeit hat pro Patient, irgendwelche Tabletten verschreibt, wenn es eigentlich schon viel zu spät ist und die PatientInnen eigentlich nur noch die Symptome bekämpft, anstatt die eigentliche Ursache zu behandeln. Und gerade diese Themen, die ich heutzutage in meinen Online-Coachings angehe, Stress und Ernährung, sind eben beides, sowohl Übergewicht als auch schlechter Umgang mit Stress, sind Hauptursachen hinter vielen verschiedenen Erkrankungen, weswegen ich gesagt habe, warum unterstützen wir nicht einfach die Menschen dann, wenn das Problem entsteht, wenn die Ursache entsteht, anstatt eben viel zu spät, wenn sie schon lange krank sind und man eigentlich nicht mehr wirklich was ändern kann. Und deswegen war es mein Wunsch, auch aus meiner eigenen Geschichte heraus, andere Menschen auf diesem Weg zu begleiten. Und dazu kommt, dass es auch gerade für uns Frauen ein besonderer Leidensdruck ist, aber ich glaube auch für immer mehr Männer, weil auch das Thema Aussehen natürlich eine immer wichtigere Rolle in unserer Gesellschaft spielt. Man will einfach gesund sein, man möchte sich gut fühlen im Körper und das ist ja auch ein sehr legitimes Bedürfnis. Aber es kann auch sehr viel Druck ausüben, wenn man eben dann nicht zu dem Gesellschaftsteil gehört, der fit und gesund ist, sondern eben Übergewicht hat. Und deswegen habe ich dann damals angefangen, einzelne Menschen erst zu coachen. Sei es ein Taxifahrer, den ich kennengelernt habe, Krankenschwestern, mit denen ich auf der Station gequatscht habe. Und dann damals war so ein Ideenwettbewerb von der Uni, wo wir dann so eine erste Pilotgruppe gemacht haben, alles kostenfrei, also Menschen, die wir aus dem Krankenhaus kannten, also so wirklich zum Beispiel Schwestern, Ärzte, Ärztinnen, dann aber auch Family and Friends sozusagen. Und das Spannende war, dass die so erfolgreich waren und wir dann zeitgleich auch mit diesem Ideenwettbewerb ausgezeichnet wurden, gab es einen Artikel in der Rheinischen Post und wir hatten dann daraufhin, der Titel war Abnehmen durch eine Pfunds-Idee. Und da haben wir dann eben damals die erste richtige zahlende Gruppe gehabt. Und für mich war immer wichtig, nur dann weiterzumachen, wenn die KundInnen wirklich erfolgreich sind und glücklich sind damit. Und deswegen haben wir am Anfang immer in einzelnen Runden gestartet, bis wir das dann irgendwann immer mehr automatisiert haben, immer mehr angepasst haben aufgrund der Erfahrungen, die wir gesammelt haben, sodass wir jetzt bei unserem 10-wöchigen Intuit-Programm sind und da wirklich ganz schöne, zufriedene Kundinnen-Ergebnisse haben.
Wenn ich das richtig verstanden habe, und du hast es ja eben gerade schon gesagt, dass wir 90% unserer Entscheidungen ja eigentlich eher unbewusst treffen. Und das bedeutet ja auf der anderen Seite wahrscheinlich auch, dass wir unbewusst essen oder Hunger empfinden oder keine Ahnung was. Also unbewusst Hunger empfinden ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber grundsätzlich man nicht genau weiß, wo der Hunger herkommt. So. Und was bedeutet das für unsere Essgewohnheiten, wenn wir versuchen, diese Gewohnheiten, dieses Unterbewusstsein etwas zu beeinflussen? Also was verändert sich dadurch?
Also tatsächlich entstehen ja unsere Gewohnheiten immer aufgrund von unserer Gedanken und Gefühle und Handlungen, die sich immer wieder wiederholen. Und wir können durch das mentale Training eben genau dort ansetzen. Das heißt, dass wir anfangen, neue Gedanken zu denken, dass wir anfangen, neue Gefühle zu fühlen und dass wir immer wieder gedanklich neue Gewohnheiten durchgehen. Es gibt eine spannende Untersuchung mit Basketballspielern, wo die eine Gruppe wirklich tatsächlich Körbe wirft, die andere stellt sich nur intensiv vor, Körbe zu werfen und die dritte Gruppe macht gar nichts, das ist eine Kontrollgruppe. Und die erste und die zweite Gruppe, also die, die wirklich Körbe werfen und die, die sich wirklich nur vorstellen, sind beide gleich erfolgreich und machen beide einen signifikanten Fortschritt, gleich im gleichen Maß im Körbetreffen. Und genauso ist es mit mentalen Training, dass wir dadurch eben unsere Erfolgsquote dafür, dass wir wirklich mit den Gewohnheiten dranbleiben, deutlich erhöhen können, insbesondere in Kombination mit dem echten Erleben von Dingen. Und genau das machen wir am Ende in den Audiotrainings. Das heißt, wir arbeiten mit dem Selbstbild. Wir arbeiten damit, dass wir die Selbstliebe und Selbstannahme stärken. Wir arbeiten ganz aktiv damit, sich auch schlanker zu fühlen, so zu denken wie ein schlanker Mensch und dadurch auch so zu handeln wie ein schlanker Mensch und aktiv positive Gewohnheiten auch zu verankern, also die Lebensmittel zu wählen, die einen eben dabei unterstützen, dieser schlanke, gesunde Mensch zu sein.
Das ist ganz spannend. Da gibt es ja so ein paar Hollywood-Filme, wo die Leute auf einmal denken, dass sie unwiderstehlich und schlank sind und dann sich auch so benehmen und daraufhin dann auch per se attraktiver werden. Also glaube ich, ist wirklich vieles dran. Ich fand, mir fällt in diesem Zusammenhang nur eine Sache ein. Ich habe mal in dem Buch von Bas Kass, der Ernährungskompass, gelesen, dass die da auch eine Geschichte hatten, wo zum Beispiel, wenn Menschen Chips essen mit, ich sage jetzt mal, Barbecue-Geschmack, dass sie danach eine unheimliche Lust bekommen auf Proteine, weil aufgrund des Barbecue-Geschmacks man denkt, man isst gegrilltes Fleisch und dann kommt im Körper kein Fleisch an und daraufhin man eben halt so Heißhunger auf mehr hat, aber eigentlich sucht man Proteine, die nicht angekommen sind. Ja. Deswegen ist meine Frage, beeinflusst intuitives Essen auch unseren Stoffwechsel?
Auf jeden Fall. Also es ist ja so, dass viele Menschen entweder durch das Diäthalten einen verlangsamten Stoffwechsel haben, also dass sie zu wenig essen, die falschen Dinge essen, ihren Körper nicht mit der Energie versorgen, die der Körper eigentlich gerade benötigt, oder eben auch durch unachtsames Essen, ne? Und wenn man jetzt zum Beispiel zu bestimmten Essenszeiten isst, wo der Körper gar kein Essen benötigt oder Portionsgrößen isst, die einfach viel zu viel sind oder viel zu wenig sind, dann ist es beides, hat es keinen guten Einfluss auf unseren Stoffwechsel und auf unser natürliches Hungergefühl. Weswegen dieses Zurückkehren zu diesem natürlichen Essensrhythmus, zu dem natürlichen Hungersättigungsrhythmus, den Stoffwechsel insofern beschleunigt, als dass das überschüssige Körperfett abgebaut werden kann, aber eben auch der Körper das Signal hat, ich bin dauerhaft versorgt und ich kann eben auch die Energie wieder verbrennen und dadurch der Stoffwechsel auch schneller ist. Jeder kennt das, glaube ich, der schon mal eine Diät gemacht hat, dass man dann sich so müde und lethargisch fühlt und einfach keine Energie hat. Und das liegt eben daran, dass wir nicht genug Energie zu uns nehmen und dass wir den Körper nicht richtig versorgen.
Mhm. Mir fällt nur in dem Zusammenhang, weil du sagst, einfach auf den Körper hören, was er gerade will, auch wieder eine Werbung auf, die bist du vielleicht zu jung für, aber zumindest gab es diese Schokolade mit den Erdbeerstücken drin, wo man angeblich immer sagt, dafür steht man sogar nachts auf. Also heißt das ist sozusagen dein Plädoyer dafür, wenn du nachts aufwachst und das Gefühl hast, du brauchst jetzt auf jeden Fall was zu essen, dass man dann auch nachts zum Kühlschrank gehen sollte?
Also wenn man jetzt einen gesunden Schlaf und Tagrhythmus hat, wird das nicht oft passieren. Aber tatsächlich, wenn ich nachts mal aufwache und Hunger habe, dann esse ich was. Aber meistens reicht dann irgendwie ein Glas Sojamilch oder Hafermilch oder so.
Okay, sehr gut. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass die meisten Diäten scheitern. Du hast es ja auch nochmal in deiner Eingang gesagt. Was glaubst du, ist dabei der größte Fehler beim Abnehmen?
Also der größte Fehler ist meiner Meinung nach, dass wir bei Diäten völlig die natürlichen Signale des Körpers ignorieren und den Körper dadurch unterversorgen. Und dann eben dieser innere Druck entsteht und wir dann quasi auf der einen Seite durch körperlichen Heißhunger und aber auch durch emotionalen Heißhunger in dieses andere Extrem schwingen. Das heißt, wir haben dieses starke Schwarz- oder Weiß-Denken. Der Körper ist unterversorgt. Also man spürt diesen psychischen enormen Druck. Ich sag immer, what you resist, persists. Also das, wo du gegen dich sträubst, das bleibt auf jeden Fall da. Und je mehr Druck du aufbaust, umso größer wird dann irgendwann der Gegendruck. Und ich glaube, die psychologische Komponente ist tatsächlich sogar der größte Anteil. Denn wenn du wirklich denkst, ich darf nicht essen, ich darf nicht essen, ich darf nicht essen, woran denkst du dann die ganze Zeit? Ans Essen. Und wenn du denkst, ich bin zu dick, ich bin zu dick, dann wirst du genau diese Dinge eben in dein Leben ziehen. weswegen es unglaublich wichtig ist, zu lernen, seine Gedanken zu kontrollieren, wenn man abnehmen möchte.
Aber ganz interessant, was du beschreibst, weil ich habe jetzt so zum Jahresbeginn aufgehört, Sweets zu essen. So. Also kein offensichtliche Süßigkeiten, kein Kuchen, kein Eis, kein Dessert. So. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe das gar nicht mehr, so dieses Gefühl, dass ich das vermisse oder irgendwie sowas. Sondern ich sage einfach für mich, ich bin damit einfach total happy, es nicht mehr zu tun. So, das ist einfach für mich etwas, was mich persönlich total glücklich macht, dass ich damit so abgeschlossen habe. Und glaubst du, da kommt irgendwann mal der ganz große Echo und dann hole ich dann das die monatelange Süßigkeitenabstinenz dann auch wieder auf?
Also ich sehe das bei dir tatsächlich in dem Fall eher unproblematisch, weil ich mir vorstellen könnte, dass deine Intention gesundheitlich ist. Und ich empfehle ja auch meinen Teilnehmerinnen, sich eher natürlich zu ernähren und eben nicht so verarbeitet zu essen, weil sie ihren Körper lieben, also weil sie was Gutes für ihren Körper wollen. Und aus dieser Intention heraus können wir unsere Gewohnheiten dauerhaft beibehalten. Wenn wir denken, ich möchte fit und gesund und glücklich sein, dann fällt es uns viel leichter, uns entsprechend zu ernähren. Das ist ja letztendlich das, was wir machen, dass wir sagen, hey, du möchtest doch gesund sein, du möchtest deinen Körper gut versorgen, du möchtest deinem Körper Nährstoffe geben, die gut für ihn sind. Du möchtest, dass dein Blutzuckerspiegel konstanter ist, damit du keinen Heißhunger bekommst. Du möchtest genug Vitamine zu dir nehmen, genug die richtigen, gesunden Kalorien zu dir nehmen. Und also wir geben da auch Ernährungswissen an die Hand. Der Fokus liegt aber darauf, sich auf eine Art und Weise zu ernähren, die einen gesünder und glücklicher macht. Das heißt, es ist ein rein positiver Fokus. Versus, wenn wir den Fokus darauf legen, wir sind dick und wir dürfen das und das niemals wieder essen, aber das ist eigentlich so lecker, dann haben wir natürlich eher diesen Heißhunger und wollen das unbedingt.
Aber ich weiß genau, was du meinst. Also es ist interessanterweise bei mir schon seit Jahren, also wirklich schon seit 30 Jahren, hat ein Freund von mir mal ein Restaurant aufgemacht, wo es dann nur gesunde Sachen gab, aber wahnsinnig lecker. Und so geht's mir momentan auch gerade. Wir haben unter anderem jetzt hier in Lanz oder auf Sylt im Lanzerhof einen Chefkoch, der hat vorher für die Sansibar gekocht, jahrelang. Das ist so eins der Lokale auf Sylt, für die es nicht kennen. Und ist jetzt komplett in dieser Gesundheitsküche, bringt aber diese Kulinarik der Gesundheitsküche in den Lanzerhof, in die Gesundküche. So. Und also die Kulinarik der Sansibar in die Gesundküche. So herum ist es richtig. Und jedes Mal, wenn ich da esse, bin ich danach, also es ist so wirklich so, als ob so Endorphine durch meinen Körper sofort strömen, weil ich einfach es so wahnsinnig lecker und gleichzeitig so, ich merke, wie es mir gut tut, weil es so gesund ist. Also das macht richtig glücklich, 1000-mal glücklicher, als es mir im ganzen Leben jedes Dessert oder jede Schokolade schon mal irgendwie gegeben hat. Also das finde ich total spannend. Und das ist jetzt kein Gesundheits-Greenwashing oder keine Ahnung, wie ich es jetzt formulieren soll. Also ich erzähle das jetzt nicht nur aufgrund meiner Position oder weil du mir jetzt hier quasi auf dem Bildschirm gegenüber sitzt, sondern es macht wirklich unfassbar glücklich.
Es macht glücklich und gesundes Leben, gesunde Ernährung macht glücklich, gesunde Gewohnheiten machen glücklich. Dafür muss man aber lernen, seine Aufmerksamkeit gut auszurichten und seine Gedanken wieder ganz bewusst auch zu selektieren, also förderliche Gedanken zu denken, anstatt sich selber immer wieder zu sabotieren.
Du erzählst immer wieder, wie wichtig es bei intuitivem Essen ist, wirklich nur bei körperlichem Hunger zu essen. Das ist ja interessanterweise, dass das bei uns in der Kur auch immer so ist. Wir sagen immer, eigentlich solltest du gar keinen Hunger haben, sondern höchstens Appetit, aber keinen wirklichen Hunger. So, und ab wann habe ich den körperlichen Hunger und wie unterscheidet sich der von Appetit oder sagen wir mal Gelüsten?
Also ich sage auch, dass man nicht warten sollte, bis man völlig ausgehungert ist, sondern dass man eben im Idealfall dann essen sollte, wenn man leichten bis mittleren körperlichen Hunger hat, aber jetzt nicht so lange warten sollte, bis man völlig ausgehungert ist. Der Grund dafür ist, dass viele Menschen dann eben durch den stark sinkenden Blutzuckerspiegel und durch Heißhungerhormone zu viel essen und dazu neigen zu schlingen und nicht mehr ihr Sättigungsgefühl wahrzunehmen. Deswegen, ich sage immer, es gibt dieses schöne Essspektrum bei uns im Programm. Das sind insgesamt 5 verschiedene Bereiche. Also auf der einen Seite haben wir quasi völlig ausgehungert, auf der anderen Seite völlig vollgestopft. Das sind so die beiden roten Bereiche, wo ich immer sage, okay, die sollte man jetzt am besten vermeiden, weil diese Extreme eben den Körper eher einschränken, anstatt zu unterstützen. Und der Körper dann in so einem Notfallmodus einfach ist. Und genauso gibt's auf der linken Seite den gelben Bereich, also hungrig, aber noch nicht ausgehungert. Und auf der anderen Seite satt, aber noch nicht vollgestopft, den gelben Bereich. Und in der Mitte der grüne Wohlfühlbereich, wo man weder hungrig noch satt ist. Und am besten sollte man essen, wenn man im gelben Bereich ist, also eindeutig hungrig, aber noch nicht ausgehungert. Und aufhören zu essen, wenn man satt ist, aber noch nicht vollgestopft. Aber das Schöne an dem Essspektrum ist auch, dass es nicht so starr ist und man nur noch so essen darf, sondern dass, wenn man eben zum Beispiel nur ein bisschen Hunger hat und dann eben eine kleine Portion isst, dass das auch in Ordnung ist. Und man einfach immer besser den Körper kennenlernt, indem man immer wieder reinspürt, wie hungrig bin ich eigentlich gerade, wie viel brauche ich gerade, was ist gerade wirklich gut für mich. Und davon kann man unterscheiden Gelüste, also echter körperlicher Hunger ist eher ein geduldiges Gefühl, das nach und nach stärker wird. Das heißt, das nimmt mit dem Laufe der Zeit zu. Man kann beobachten, wie der Hunger stärker wird. Am besten empfehle ich immer am Anfang so einmal pro Stunde so reinzuspüren, wie hungrig bin ich denn gerade auf meinem Essspektrum, wie groß ist mein Hungergefühl, um da wieder so ein Gefühl für zu bekommen. Und da merkt man auch, wie der Hunger dann eben kommt und dann immer stärker und eindeutiger wird. Und Gelüste sind häufig, außer sie sind wirklich körperlich, das kann eben sein, wenn man zu wenig isst, dass man körperlichen Heißhunger bekommt. Aber wenn man nur jetzt so ein Jeeper auf was hat, dann ist es meistens so total plötzlich. Ich muss jetzt das essen, sofort. Und ich will jetzt unbedingt diesen Schokoriegel haben. Hat aber meistens gar nichts mit so einem körperlichen Gefühl zu tun. Das heißt, es findet eher im Kopf statt und weniger im Körper.
Als meine Tochter noch kleiner war, haben wir ja eigentlich sehr, sehr viel Urlaub immer im Robinson-Club gemacht. Und da gibt es ja immer Buffet. So. Und irgendwie weiß ich noch, man sitzt ja auch immer so an so Achtertischen und so. Und dann steht man auf und holt sich was und kann sich am Anfang nicht entscheiden. Dann nimmt man von allen ein bisschen was. Und dann irgendwann nimmt man dann so, denkt man so, okay, das war gut, davon hole ich mir nochmal was nach. Und dann stehen alle nochmal wieder auf und holen sich irgendwie was. Und dann denkt man, ja gut, dann stehe ich auch nochmal auf. Also ich finde, das ist schon also der Unterschied zwischen, ich sag mal so, das mit dem Hunger, das kaufe ich alles sofort. Aber das Aufhören finde ich eigentlich die viel größere Herausforderung, wenn man erstmal im Essensmodus ist, dann finde ich das aufhören, weil ich merke wirklich, seitdem ich keinen Zucker mehr esse, dass ich eigentlich dieses richtige Heißhungerattacken gar nicht mehr habe und dann teilweise nach Hause komme und dann irgendwie einfach wir aufgrund der Tatsache, dass wir zusammen sind, irgendwie was gemeinsam essen und ich dann während des Essens eigentlich erst so richtig der Appetit sich nochmal weiter herausarbeitet. Und deswegen, ich finde das Aufhören, sei es eben halt in so einer Buffet-Situation oder grundsätzlich eben halt, wenn man sich auch noch was nachnehmen kann, deutlich schwieriger als das erst anfangen zu essen.
Ja, und dafür ist, also es gibt ja insgesamt vier Grundsätze in unserem Programm. Also der erste ist, wenn du körperlich hungrig bist. Der zweite lautet, wähle das, was dir wirklich schmeckt und auch gut tut. Der dritte lautet, genieße achtsam und bewusst. Und der vierte lautet, höre bei angenehmer Sättigung auf zu essen. Und gerade für dieses angenehme Sättigungsgefühl ist erstens wichtig, dass man wirklich ein körperliches Hungergefühl hat. Das zweite ist eben, dass man die Dinge wählt, die der Körper einen in dem Moment sagt. Das heißt zum Beispiel beim Buffet, dass man sich wirklich auch die Zeit nimmt, mal reinzuspüren, was würde mich denn jetzt angenehm sättigen und sich dann entsprechend die Portion so zusammenstellt, wie man das Gefühl hat, das würde mir jetzt gut tun und mich sättigen und auch lecker schmecken für mich. Und dann eben das Dritte ist extrem wichtig, das Genießen, also wieder das Essen bewusst wahrzunehmen. Weil wenn man das Essen nicht bewusst wahrnimmt, dann entsteht eben kein richtiges Sättigungsgefühl. Ich glaube, jeder kennt diese Situation, wenn man vorm Fernseher sitzt und die Packung Chips in der Hand hat. Auf einmal ist die Packung leer, bevor man überhaupt die Chips richtig geschmeckt hat, weil man einfach so nebenher gegessen hat oder im Kino die Packung Popcorn so ganz unbewusst. Ich hatte das früher immer mit meinem Abendbrot, das hatte ich dann irgendwie so zwei Scheiben Graubrot, hab die gegessen und auf einmal so immer so nachgegriffen und auf einmal waren die weg und ich wusste gleich, oh, ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich die jetzt aufgegessen habe, weil ich so vertieft war in die Serie, die ich geschaut habe. Und das ist eben dieses klassische unbewusste Essen. Es gibt dazu auch eine spannende Untersuchung, wo sie präparierte Suppenteller haben. Bei der einen Gruppe, die haben normale Suppenteller, die leer werden und die andere Gruppe hat welche, die sich von selber immer wieder auffüllen. Und die Teilnehmenden haben, ich glaube, doppelt so viel gegessen, also wirklich deutlich mehr gegessen, als die mit dem Suppenteller, der leer ist und haben sich auch nicht so satt gefühlt. Und da sieht man eben, wie wichtig diese Genuss- und Achtsamkeitskomponente ist. Und ich empfehle immer, mach deine Mahlzeit zu einer bewussten Tätigkeit, das heißt, mach nichts nebenher. Nimm dein Essen bewusst wahr, schmeck dein Essen, schau es dir an, spür zwischendurch mal rein, wie satt du vielleicht schon bist. Und dadurch fällt es uns eben deutlich leichter, rechtzeitig aufzuhören.
Wie würdest du sagen, das Thema Pausen, mache ich schon grundsätzlich was falsch, wenn ich sage jetzt mal, nach 2 Stunden schon wieder Appetit habe und dann wieder eine Kleinigkeit esse? Also oder kann das durchaus sein, dass das einfach meinem Stoffwechsel, also meinem intuitiven Essen entspricht?
Das kann durchaus sein und es kann auch genauso gut sein, dass man mal einen halben Tag lang gar keinen Hunger hat. Also das kann beides sein und wichtig ist hier wieder sich selber kennenzulernen. Und das ist tatsächlich auch von Lebensphase zu Lebensphase, von Tag zu Tag, bei Frauen sogar in den Zyklusphasen unterschiedlich, wie viel und wie oft man Essen braucht. Weswegen es sehr hilfreich ist, immer mal wieder diesen Check-in zu machen und reinzuspüren, habe ich gerade Hunger, möchte ich mich vielleicht nur anders fühlen und was brauche ich gerade wirklich?
Wir haben jetzt schon über 200 Folgen Forever Young aufgenommen. Und mit über 75.000 HörerInnen im Monat sind wir auch sehr dankbar dafür, dass ihr hier immer wieder zuhört. Jetzt möchten wir gerne mehr von euch erfahren. Wenn ihr diese Folge hört oder eine andere, dann macht doch mal eine Story bei Instagram daraus. Schreibt dazu, wo ihr die Folge gerade hört oder welche eure Lieblingsfolge ist oder welches Thema ihr euch mal wünschen würdet. Ich schaue mir das alles an und werde vielleicht ein paar Überraschungs-Dankeschön-Geschenke verschicken. Dafür ist es natürlich ganz wichtig, dass ihr @lanzehof taggt. Und jetzt geht's weiter. Wie siehst du dieses Thema Intervallfasten, also dieses 16-16-8, ist das ein Thema für euch?
Also ich sage immer, wenn das bei jemandem funktioniert, dann soll er oder sie das gerne machen. Was ich häufig sehe, ist, dass Teilnehmende oder Menschen, Teilnehmerinnen bei uns berichten, dass sie das vorher ausprobiert haben und dann immer in diese Falle getappt sind, dass sie in der Essensphase dann viel zu viel gegessen haben. Also da, wo sie essen durften, dann total über die Stränge geschlagen sind. Und dann ist es natürlich nicht mehr so hilfreich, ne? Also man muss gucken, was unterstützt mich, was ist gut für mich, was tut mir gut, fühle ich mich gut damit oder bekomme ich davon Kopfschmerzen, kann ich da gut arbeiten und was ist der richtige Weg für mich? Und ich glaube, das ist äußerst individuell. Also ich würde es nicht grundsätzlich ablehnen, aber man muss auf sich selber hören.
Kommen wir mal zu dem Thema Bewegung, weil letztendlich sagt man immer, okay, dass Essen eine Komponente ist, um sich gut und schlank und gesund zu fühlen. Bewegung ist natürlich nochmal ein anderer Punkt. Da habe ich eben halt eine Podcast-Folge von dir gehört, in der es um achtsame Bewegung auch noch gibt. Und da berichtest du eben halt, dass nicht nur das Essen eben halt wichtig ist, auf den Körper zu hören, sondern auch beim Sport sollte man auf seinen Körper hören. Kannst du da uns ein bisschen mehr zu erzählen?
Ja, also auch hierbei ist es natürlich wichtig, den Körper nicht jetzt massiv zu überfordern, aber auch nicht zu unterfordern, ne? Unser Körper ist ja auch dafür gemacht, sich zu bewegen und heutzutage haben viele Menschen eben sich völlig abtrainiert, sich zu bewegen, weil sie auch den Sport mit negativen Gefühlen verbinden. Als Kinder rennen wir noch den ganzen Tag draußen rum und genießen das und wollen Trampolin springen und schaukeln und schwimmen gehen und Fußball spielen, weil das einfach ganz normal unser Grundzustand ist, sich zu bewegen. Und dann werden wir eben älter und immer fauler und häufig ist daran auch die Diätkultur schuld. Gerade bei meinen Teilnehmerinnen ist es so, dass die sich dann so sehr zum Sport gezwungen haben, dass sie dann immer gar keine Lust mehr darauf hatten. Und ich weiß auch noch, dass es bei mir so war, dass ich dann in dieser Abnehmphase gesagt habe, ich muss jetzt jeden Tag auf den Crosstrainer und habe mich dazu gezwungen und eine halbe Stunde auf höchster Intensität, bis mir danach schlecht war und ich Kopfschmerzen hatte. Und das ist natürlich extrem kontraproduktiv, weil wir auf der einen Seite in diesen anaeroben Stoffwechselmodus reinkommen und weil wir dann das immer wieder mit Zwang und negativen Gefühlen verknüpfen. Und was ich auch hier wieder empfehle, ist Wohlfühlbewegung, also Bewegung, die sich gut anfühlt, wieder Freude an der Bewegung entwickeln. Und auch hier hilft mentales Training. Wenn man sich aktiv vorstellt, wie man mit Leichtigkeit und Freude eine Runde laufen geht oder wie man es total genießt, im Schwimmbad die frische Luft einzuatmen, im Freibad, dann macht es einem natürlich viel mehr Freude, als wenn man jetzt den Fokus immer nur auf die negativen Dinge legt. Und da hilft eben mentales Training sehr. Wir machen sogar in unserem Programm Aktiv-Audios, wo die Teilnehmerinnen sich das Audio aufsetzen und dann quasi im Laufen sich positive Sätze mitsprechen und immer wieder mit ihrer Körperhaltung arbeiten, sich selber beim Laufen so viel Freude haben, dass ich ganz häufig auch Nachrichten bekomme, hey, ich habe gerade Aktiv-Audio gehört, ich könnte die Welt umarmen, ich bin so glücklich. Und das macht natürlich enorm was mit unserer Psyche. Und allein dafür ist natürlich Bewegung hervorragend. Verbrennt Kalorien, macht uns gesund, macht uns glücklich, aber eben im richtigen Ausmaß.
Habt ihr da eine präferierte Form, wenn ich jetzt mal Ausdauer und Kraft gegenübersetze? Oder sagst du, das ist so individuell?
Also ich sage immer, sowohl Ausdauer als auch Kraft als auch Dehnen sind alles drei wichtige Komponenten. Und ich denke, hier ist das Wichtigste, wieder zu schauen, was kann ich gut in meinen Alltag integrieren, ohne dass es für mich zu anstrengend und zwanghaft wird. Wenn es sich zum Beispiel einfach bei einer alleinerziehenden Mutter nicht anbietet, dass sie jeden Tag 2 Stunden ins Fitnessstudio geht, dann muss sie vielleicht einen Homeworkout machen oder eine Runde spazieren gehen mit dem Kinderwagen. Also man muss wirklich auf sich selber hören und zu schauen, wie kann ich das in mein Leben integrieren.
Hm. Du hast gerade diesen schönen Satz gesagt, ich könnte die ganze Welt umarmen. Die Welt umarmen ist ja das eine, aber sich selbst umarmen auch. Also das ganze Thema Selbstliebe ist ja, glaube ich, auch eine Komponente, die bei euch eine Rolle spielt. Und ich fand das ganz interessant. Ich hatte dazu auch schon mal eine Podcast-Aufnahme. Und was ist denn deine Meinung, warum fällt es uns heute so schwer, uns selbst zu lieben?
Also ich denke, da spielen viele Faktoren eine Rolle. Das eine ist das Thema Erziehung, dass wir in unserer, gerade unsere Generation auch schon geprägt wird, was liebenswert ist und was nicht liebenswert ist, welche Verhaltensmuster gut sind, welche böse sind. Und dadurch entwickeln wir immer wieder so diese Angst davor, nicht gut genug zu sein, so wie wir sind. Das ist ja auch eine grundsätzliche menschliche, soziale Angst. Nicht gut genug zu sein ist so die größte Angst, die uns Menschen eigentlich beschäftigt, und darauf basieren ja ganze Industrien, sei es jetzt die Schönheitsindustrie, die Modeindustrie, die Diätindustrie, dass wir Angst haben, nicht gut genug zu sein, ausgeschlossen zu werden. Und wenn wir eben lernen, dass unser Wert nicht davon abhängt, wie wir aussehen, und wir wieder liebevoll zu uns sein können und Entscheidungen aufgrund unserer Gesundheit treffen können, weil wir ein gesunder, glücklicher, zufriedener Mensch sein wollen, dann ist das natürlich eine ganz andere Motivation, als wenn es immer nur darum geht, wie unzulänglich man im Vergleich zu den Instagram-Models oder im Vergleich zu den Fernsehstars ist. Das ist natürlich eine ganz andere Motivation, die viel nachhaltiger ist und die auch deutlich individueller ist.
Ja, Instagram-Models ist ja auf jeden Fall, also ich finde dieses ganze Thema, also allein auch dieses Filter-Thema. Also ich bin, wir haben ja nur auch bei uns immer häufig dann Menschen, die entweder aus dem öffentlichen Leben irgendwie bekannt sind oder eben halt teilweise dann man auch von Instagram kennt. Und wenn ich dann die immer in echt sehe, gerade bei uns sind sie ja dann auch ungeschminkt und alles, dann denke ich so häufig, meine Güte, das ist so schade, dass ihr euch eigentlich immer so verunglimpft, sage ich mal sowas in Anführungsstrichen. Also das, was natürlich den Schönheitsidealen dann entspricht. Aber ich finde es sehr häufig, dass die Menschen dann natürlich ungeschminkt einfach viel, viel nahbare und hübschere Personen eigentlich so sind. Also wirklich, ich meine es wirklich ernst mit hübsch im Sinne von ungeschminkt, weil man dadurch dann natürlich viel mehr auch von den Menschen auch sieht und von der Mimik und der Gestik und alles, was dazugehört, ist es irgendwie authentischer und kompletter. Und mir gefällt das meistens, ehrlich gesagt, die Variante besser.
Mir persönlich auch. Es ist leider nur so, dass wir total geprägt werden in unserer Gesellschaft und dass viele, die immer wieder, gerade junge Frauen, wenn die den ganzen Tag durch ihr Instagram scrollen, dann denken die irgendwann, das ist normal. Und ich habe mal mit einem plastischen Chirurg gesprochen, der erzählt hat, ja, die wollen jetzt mittlerweile aussehen wie ihr Instagram-Filter. Also die wollen jetzt genau diese Nase haben wie der Filter, weil der Filter ständig die Nase kleiner macht, oder die wollen jetzt diese Lippen haben. Und das ist natürlich so, dass je häufiger man sowas sieht, umso mehr prägt sich das als normal ein. Und umso schlimmer finden wir es dann, wenn wir uns selber im Spiegel sehen und da ist dann irgendwie eine Falte oder da ist dann die schiefe Nase oder da ist dann da ist dann einfach ein Mensch, der menschlich aussieht. Und das ist sehr traurig und schade, weil wir gar nicht mehr die Ausstrahlung und die Natürlichkeit und die Individualität sehen und schätzen lernen. Und da ist eben auch ganz bewusst diese Auseinandersetzung damit sehr wichtig. Also, dass man eben auch zeigt, hey, das sind Filter, das ist Bildbearbeitung und das ist nicht echt. Und auch natürlich das eigene Selbstwertgefühl zu stärken, sodass man unabhängig davon ist.
Ich habe mir noch als letzte Frage oder eine der letzten Fragen aufgeschrieben, dass man mit Mentalübungen auch beim Abnehmen helfen kann. Ist das das, was du meintest, dieses Thema sich schlank denken?
Genau, das ist im Prinzip das, was natürlich auch hilft, sind eben, wenn jetzt jemand zum Beispiel Heißhunger hat, ne, dass man da auf der einen Seite im Hier und Jetzt mit der Gedankenmodulation arbeiten kann, also dass man lernt, wie kann ich dann akut damit umgehen, wenn ich das jetzt nicht aus meinem Kopf kriege, die Torte, was kann ich machen? Und auch natürlich, dass man mal schaut, wenn das irgendwelche Kindheitstraumata sind. Viele sind übergewichtig als Schutzpanzer. Und da ist es ganz wichtig, diese Themen aufzuarbeiten. Und das kann man natürlich individuell machen in der Psychotherapie. Also unsere Programme ersetzen keine Therapie, aber wir schauen auch in die Kindheit und gucken, was sind da vielleicht für Dinge passiert, die dafür gesorgt haben, dass ich heute ständig zu viel esse oder dass ich so sehr mit meinem Selbstwertgefühl hadere. Und erst wenn man das dann auflöst und da diese Selbstliebe entwickelt, dann kann sich auch das emotionale Essen in dem Fall dann lösen.
Meine letzte Frage ist eigentlich immer, dass wir nochmal so einen Tipp für unsere HörerInnen haben. Und da habe ich mir einfach trotzdem nochmal, auch wenn du schon so Heißhunger angesprochen hast, aber dieses Thema Fressanfälle mal mit rausgenommen. Einfach aus dem Grund, ich weiß, dass du da auch Expertin wirklich zu bist, gerade vielleicht nochmal eine Empfehlung zu geben, wie man besser damit umgehen kann.
Also das Erste ist natürlich, dass man wieder anfängt, den Körper vernünftig zu versorgen. Einfach präventiv wieder auf das Hunger- und Sättigungsgefühl zu hören. Die meisten Essanfälle entstehen ja, weil wir nicht auf den Körper hören, weil wir entweder zu wenig essen oder die falschen Dinge essen. Wenn ich schon überlege, dass ich als Kind zum Frühstück irgendwie Schokopops gegessen habe mit Milch, ist es kein Wunder, dass ich 2 Stunden später Heißhunger hatte und irgendwie den Schulkiosk leerräumen wollte, weil mein Blutzuckerspiegel einfach dann entsprechend reagiert hat. Das heißt, da wieder eine vernünftige Ernährung entwickeln, und das kann erstmal auch ein bisschen Übungen bedeuten. Das kann bedeuten, dass man sich wieder ein bisschen rantastet, aber dann immer mehr zum Gefühl übergehen, also zum intuitiven Essverhalten. Und dann eben ganz wichtig, die weg von diesem Schwarz-Weiß-Denken hin zum bewussten, achtsamen Genießen. Und Genuss kann heißen, dass man seine gesunde Hauptmahlzeit genießt und dadurch einfach zufriedener ist. Genuss kann aber auch bedeuten, dass man eben auch mal jetzt den Riegel Schokolade ganz achtsam isst und merkt, hey, ich muss gar nicht 3 Tafeln auf einmal essen, sondern ich kann auch nach einem Riegel aufhören, weil ich es in der Hand habe und weil ich eben genießen kann. Und das kann man durch mentales Training ganz sicher auch stärken. Also ich empfehle immer, iss deine Mahlzeit ganz bewusst, werde zum Feinschmecker, zur Feinschmeckerin, und fang auch mal an, diese sehr verbotenen Lebensmittel ganz bewusst mal zu genießen und zu essen. Und dann wirst du merken, dass dir das gar nicht so gut tut und dass du gar nicht so viel davon essen möchtest.
Kenne ich sehr gut. Als ich das erste Mal vom Landshof zurückkam, lernt man ja immer so 30 bis 50 Mal kauen. Und abgesehen davon, dass ich heute sowas sowieso nicht mehr essen würde, aber ich weiß noch genau, wie ich vor 12 Jahren dann da so eine Cabanossi hatte. Das war so, oder so ein Landjäger. Ich war ja in Österreich, und dann habe ich mir dann irgendwie da in Österreich so einen Landjäger irgendwo gekauft. Wie ekelhaft der tatsächlich wird, wenn man ihn mal so 30 bis 50 Mal kaut. Da hat man was im Mund, was man eigentlich nicht mehr runterschlucken möchte. Und das ist tatsächlich das, was eigentlich echt manchmal hilft.
Absolut. Und ich habe viele Teilnehmerinnen, die dann wirklich irgendwie den Döner, den sie sich sonst immer verboten haben, essen, und auf einmal schmeckt das ihnen gar nicht mehr. Oder die Tiefkühlpizza oder eben genau diese Lebensmittel. Und ich finde, gerade auch so bei so stark verarbeiteten Fertigprodukten, wenn man das mal wirklich bewusst isst, dann schmeckt es einfach nur meistens langweilig oder völlig übertrieben nach irgendwas. Und es schmeckt gar nicht wie ein Lebensmittel, sondern eher wie Chemie.
Mareike, herzlichen Dank für das Gespräch. Du hast alle Erwartungen, die ich an dieses Gespräch hatte, mehr als übertroffen. Ich bin mir sicher, dass unsere HörerInnen es genauso sehen. Und von daher, wer jetzt nicht genug von Mareike bekommen kann, der sollte unbedingt ihren Podcast, ich glaube, er heißt Ihr Wohlfühlgewicht. Also ich habe mir hier nur aufgeschrieben Wohlfühlgewicht, aber ich glaube, es heißt Ihr oder Dein Wohlfühlgewicht.
Einfach nur Wohlfühlgewicht.
Nur Wohlfühlgewicht?
Wohlfühlgewicht-Podcast, ja.
Okay, also Wohlfühlgewicht Podcast anhören. Ansonsten, ihre Website ist www.mareikeawe.de. Da kann man auch dieses erwähnte 10-Wochen-Programm buchen und darüber hinaus auch verschiedene andere Selbsttests machen und verschiedene Content-Snippets gibt es ja eben halt auch weiterhin auch für umsonst. Und deswegen sage ich einmal ganz vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für das schöne Interview. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mareike, hast du eigentlich auch noch Cheat Days?
Also nicht mehr so wie damals, aber es ist natürlich so, dass es Tage gibt, die etwas unachtsamer sind. Wenn man zum Beispiel irgendwie mit Freunden noch was trinken geht oder so, dass ich dann jetzt nicht super bewusst jeden Bissen kaue und genieße. Und auf der anderen Seite ist es aber deutlich weniger und ich bin dann auch total entspannt. Also es ist dann nicht so, dass ich dann das Gefühl habe, das komplett kompensieren zu müssen.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns doch bitte eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify. Ansonsten hört euch doch auch mal die Folge Nummer 109 an. Hier spreche ich mit Dietmar Prive über die heilende Kraft der Ernährung. Das ist der Koch, der früher in der Sansibar war, über den ich in der Folge gesprochen habe. Abonniert doch diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Ansonsten macht's gut und bleibt jung.